Ärztin, die ehemalige
Außenministerin,
wieder in die Schlagzeilen geraten.
Politischen Schaden für Österreich.
Wehrte sich gegen die Meinung des Außen, das Land aufgrund der vielen Anfeindungen verlassen müssen.
Diffamiert, bedroht, ausgegrenzt und vertrieben. Doch sie lässt sich den Mund nicht verbieten und wird Rede und Antwort stehen bei Unipolar Multipolar, dem Podcast für Geopolitik.
Es ist Sonntagmorgen, der 15. März, und ich begrüße alle Zuhörer recht herzlich zu einer weiteren Folge von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Mir wie immer zugeschaltet aus einem kleinen Dorf in der russischen Provinz, die ehemalige Außenministerin von Österreich, Dr. Karin Kneißl. Einen wunderschönen Freitagmorgen, Frau Kneißl.
Den darf auch ich Ihnen wünschen. Freitag der 13. Wir sind mitten in den Iden des März. Möge uns die Sonne einen guten Himmel schaffen.
Ja, tatsächlich zu dieser Jahreszeit doch durchaus ungewöhnlich. Sehr schönes Wetter. Der lange kalte Winter in Deutschland kommt so langsam, aber sicher an ein Ende. Und ja, Frau Kneißl, wir werden in der heutigen Folge wie auch in der vergangenen Folge primär wieder über die Entwicklung in Nahost und den Krieg in Iran sprechen, der jetzt in den vergangenen 7 Tagen doch weiter eskaliert ist. Das wird uns beschäftigen. Wir werden aber auch sprechen über die anstehenden Wahlen in Ungarn, über die Rolle der Türkei im Iran-Krieg und auch über die Frage, wie es möglich ist, dass ein Geldtransport, der sich auf dem Weg Richtung Ukraine befunden hat, unfassbar hohe Summen in Wert von 40 Millionen US-Dollar transportieren konnte und mittlerweile festgesetzt worden ist von den ungarischen Behörden. Darüber werden wir zu sprechen kommen. Aber zunächst, Frau Kneißl, wir hatten vergangene Woche kurz drüber gesprochen. Es war der internationale Weltfrauentag, der tatsächlich in Russland auch einen hohen Stellenwert hat. Also wie haben Sie diesen internationalen Weltfrauentag in Russland erlebt? Zum einen die gute Nachricht und zum anderen, Frau Kneißl, die schlechte Nachricht, denn die Neos in Österreich, die dort in der Regierung sitzen, die machen jetzt ernst. Dort hat nämlich der Europasprecher der Partei, Dominik Oberhofer, beim Amt der niederösterreichischen Landesregierung eine Sachverhaltsdarstellung eingebracht mit dem Ziel, Ihnen, Frau Kneißl, die österreichische Staatsbürgerschaft aberkennen zu lassen. Also Frau Kneißl, zunächst zur guten Nachricht. Wie haben Sie den internationalen Weltfrauentag noch verbracht? Und zur etwas düsteren Nachricht, was kommt da jetzt auf Sie zu? Wie wollen Sie sich zur Wehr setzen? Und glauben Sie, dass dieser Prozess Erfolg haben wird?
Mhm. Vielen Dank. Ja, der 8. März wird in Russland hochgehalten, ist ein Tag, an dem alle frei haben. Also es ist nationaler Feiertag. Geschaffen wurde dieser Weltfrauentag von Klara Zetkow Anfang des 20. Jahrhunderts und ist dann in Sowjetzeiten zu einem eben wichtigen Festtag geworden, der auch nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion hier weiterhin seine Stellung hat, aber auch weltweit. Also es wurde an jenem Tag dann doch in vielen akademischen und medialen Foren diskutiert, wo stehen die Frauen im öffentlichen Raum, wie verhält es sich mit Gehältergleichheit und so weiter. Wie ich ihn in Russland im kleinen Dorf erlebt habe, war wie folgt. Ich habe von vielen jungen Herren, also egal ob die jetzt 12 Jahre alt waren oder 80 Jahre alt waren, ich habe Blumen bekommen. Und das ist das Wunderschöne. Also ob das jetzt ein sehr alter Herr, der jenseits der 80, glaube ich, ist, mit einer Rose kommt, ob das die Dorfbuben sind von nebenan, die mir ihre Blumen vorbeibringen oder Schokolade. Das ist der Weltfrauentag. Es wird die Frau als solche gewürdigt und man wünscht ihr Glück und Wohlergehen. So wird es hier gefeiert. Man sieht Menschen mit vielen Blumen auf den Straßen und das noch bei Minusgraden. Ich frage mich immer, wie alt diese Blumengeschäfte auch in einer kleinen Stadt wie Kasimov überleben können. Aber sie können, weil Blumen einander zu beschenken, nicht nur am 8. März, das hat in Russland hohe Tradition. Also egal, wohin ich komme, für einen Vortrag, als Gast bei einer offiziellen Stelle, ich erhalte immer einen Blumenstrauß und das verschönert das Leben. So viel zum Weltfrauentag. Die Situation rund um diese neue Entwicklung, mir die Staatsbürgerschaft zu entziehen, ist folgende. Diskutiert wird das Ganze ja seit dem Jahr 2023. Also damals erhob der damalige Direktor der Diplomatischen Akademie, Emil Brix, seines Zeichens auch früherer Botschafter Österreichs in Russland, erstmals öffentlich die Forderung, mir die Staatsbürgerschaft zu entziehen, mit dem Argument, ich würde ja an einer russischen staatlichen Universität arbeiten. Also meine Anstellung, die offiziell erfolgte im September 2023, angekündigt wurde sie im Juni 2023. Das war damals großes Geheule, auch in den Medien. Karin Kneißl arbeitet für die staatliche Universität St. Petersburg. Das war das Hauptmotiv, damals diese öffentliche Forderung zu stellen. Es tat sich dann auch etwas unrühmlich hervor, der ehemalige Dekan der Juristischen Fakultät Wien, Heinz Meyer, bei dem ich öffentliches Recht vor vielen Jahren einst studierte, mit dem ich auch im Gespräch war, als ich Whistleblower Österreich gründete im Jahr 2010, der mich also kennt. Und auch ein Heinz Meyer hat gesagt, wir müssen Kneißl beobachten und je nachdem, wie sie sich verhält und ob die Kriterien erfüllt werden, dass sie nach österreichischem Staatsbürgerschaftsrecht die Staatsbürgerschaft verliert. Das österreichische Staatsbürgerschaftsrecht ist ein, würde ich mal sagen, recht archaisches. Es sieht nämlich wirklich die Möglichkeit der Staatenlosigkeit vor. Nun ist solche auf internationaler Ebene spätestens seit dem Jahr 1945 verboten. Warum? Wir hatten vor dem Zweiten Weltkrieg und während des Zweiten Weltkriegs Zehntausende Menschen aus europäischen Staaten, führend Österreich und Deutschland, die ausgebürgert wurden. Daher hat beispielsweise die UNO in ihrer Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte im Jahr 1948 Folgendes festgehalten. Jeder Mensch hat das Recht auf eine Staatsbürgerschaft. Das ist zwingendes Recht, was in der UNO-Erklärung für in der Allgemeinen Erklärung für Menschenrechte steht, ist nicht eine Frage eines Aktes der Gnade, sondern das ist das zwingende Völkerrecht. Der Europarat Teil von Konventionen erarbeitet, die allesamt auch Staatenlosigkeit verbieten. Das heißt, wenn mir wirklich die Staatsbürgerschaft entzogen werden sollte, über das Amt der niederösterreichischen Landesregierung, dann würde ich Staatenlose werden, weil ich habe nur diese eine österreichische Staatsbürgerschaft. Ich persönlich habe mich auch immer gegen Doppelstaatsbürgerschaften ausgesprochen. Übrigens mache ich nächste Woche, ist reiner Zufall, eine große Veranstaltung dazu am Gorki über Doppelstaatsbürgerschaften und all die damit zusammenhängenden Fragen von Militärdienst bis Besteuerung und so weiter. Aber das nur am Rande gesagt. Das heißt, ich würde von den österreichischen Behörden zu Staatenlosen gemacht werden. Hier sprechen wir noch im Konjunktiv, weil dieses Verfahren wird ja erst gestartet. Was mich verwundert oder vielleicht auch nicht verwundern sollte, ist, wie diese Debatte in Österreich abläuft auf medialer und politischer Ebene. Es gab vereinzelt Artikel von Juristen, die meinten, na ganz so einfach ist das nicht, ihr die Staatsbürgerschaft zu entziehen, nur weil sie gesagt hat, es sei kein Zufall, warum Hitler aus Österreich kam beispielsweise. Ja, das sei gedeckt von der Meinungsfreiheit. Nun wird eine absurde Spionagegeschichte konstruiert, in der man mir also verschiedenste Dinge zum Vorwurf macht, die völlig an den Haaren herbeigezogen sind. um eben aus dem Konstrukt Spionage mir die Staatsbürgerschaft zu entziehen. Nun habe ich nicht spioniert, aber das wird der gegenwärtig auf eine sehr, sehr schmutzige Art und Weise konstruiert. Jetzt wurden auch verurteilten Terroristen beispielsweise, die unter Anführungszeichen nur eine Staatsbürgerschaft haben, nie die Staatsbürgerschaft aberkannt, ja? Weil die Staatenlosigkeit einfach untersagt ist. Das heißt, die Lockerheit, mit der das in Österreich diskutiert wird, so als wäre das jetzt mal, ich weiß nicht, so ein kleiner Akt nebenbei, man entzieht ihnen den Führerschein oder sonst etwas, das ist das, was mich doch sehr, sehr erstaunt und was tief blicken lässt, wie es um den Rechtsstaat Österreich bestellt ist. Andererseits möchte ich mich hier an dieser Stelle bei all jenen Menschen in Österreich aufrichtig bedanken, die in diesen letzten zwei Tagen in den Chatrooms von diversen Medien, wo Berichte über dieses Staatsbürgerschaftsentziehungsverfahren veröffentlicht wurden, Stellung bezogen. Sie haben sich mit einer Vehemenz vor mich gestellt, hinter mich gestellt, sich empört, Sympathie bekundet für mich als Menschen, als jemand, der in Österreich lange arbeitete, und ich sage auch hier ganz bewusst, ich diente meinem Lande sehr, sehr viele Jahre, nicht nur als Diplomatin in den 1980er und 90er Jahren, sondern ich habe es immer als Dienst am Land empfunden, egal wo ich war, ob im Unterricht oder als Korrespondentin. Und das alles wird jetzt verdreht und umgedreht, Recht wird gebeugt. Und hier gibt es aber doch mir völlig unbekannte Menschen, die die Stellung beziehen. Und ich habe mich gestern in einem Brief bedankt, den ich auf meinen Telegram-Kanal gestellt habe. Eine Freundin las mir Berichte vor. Ich habe zu einigen dieser Chatrooms und so weiter keinen Zugang. Sie las mir vor, was auf Facebook sich abspielt und Instagram. Und sie meinte, nach ihrer persönliche Statistik sei einfach die überwiegende Mehrheit der Österreicher erschüttert über den Vorgang der österreichischen Bundesregierung mir gegenüber. Und das wärmt in gewisser Weise die Seele. Aber es ist natürlich auch andererseits sehr, sehr bedenklich, wie viel Unrechtsverständnis oder wie wenig Unrechtsverständnis hier auf hohen Ebenen in den österreichischen Behörden existiert. Wir werden sehen, wie das weitergeht. Ich erwarte doch, dass ich Parteistellung erhalte. Es ist ein Verwaltungsverfahren. Audiatur altera pars. Also der andere Teil muss auch gehört werden. Parteistellung, Parteiengehör. Ich wurde bislang nicht offiziell informiert von irgendeiner Behörde, aber ich wurde auch nicht offiziell informiert, als ich auf Sanktionslisten kam. Also das alles liest man immer nur in Zeitungen, dass man da und dort sanktioniert ist, wie in Kanada. Ja, so viel zu diesem Vorstoß der NEOS. Und vielleicht hier noch ein kleines Wort am Rande. Die NEOS sind hervorgegangen aus dem Liberalen Forum, das gegründet wurde von ehemaligen Politikern, Herrn Frischenschlager. Frischenschlager war Verteidigungsminister in einer FPÖ-Regierung. Frischenschlager war übrigens auch jener Verteidigungsminister, der einen bei den Nürnberger Prozessen rechtskräftig verurteilten Kriegsverbrecher namens Reder in Empfang nahm, als dieser aus italienischer Haft in den 80er Jahren entlassen wurde und nach Österreich zurückgekehrt ist. Die NEOS werden finanziert von einer Baufirma namens Strabag, die in der Russischen Föderation seit den 1990er Jahren Milliardengeschäfte macht und hier im Straßenbau sehr, sehr aktiv ist. Der kürzlich verstorbene Sohn des Unternehmensgründers Haselsteiner war auch im Aufsichtsrat eines russischen Rüstungskonzerns viele Jahre tätig. Das sind die Fakten. In meinem Fall wird mir zum Vorwurf gemacht, dass ich in Russland Geld verdiene. Und zwar verdiene ich Geld an einer russischen Universität. Ich habe hier ein Institut aufgebaut und ja, ich verdiene mehr als der russische Durchschnittsbürger. Das wird mir sozusagen zum Vorwurf gemacht, auch in einigen russischen Oppositionsmedien. Es ist ein Kollektiv gebildet aus russischen Oppositionsmedien und einigen anderen Medienhäusern. Und hier wurden sämtliche Eingänge auf meinem Gehaltskonto aufgegriffen. Und die Tatsache, dass ich an der Uni von St. Petersburg 500.000 Rubel, das sind umgerechnet circa 5.500 Euro brutto verdiene, plus Zulagen, und dass ich für RT auch Honorare erhalte, das wird mir sozusagen zum Vorwurf gemacht. Sie haben, ja, wie immer man das jetzt bezeichnen will, dieses Geld verdiene ich aufgrund von Dienstverträgen, dieses Geld versteuere ich hier und dieses Geld bleibt in Russland, im Gegensatz zu dem, was aus Russland alles verfrachtet wurde von Österreichern, Deutschen, die hier jahrzehntelang in Vorständen, in Aufsichtsräten tätig wurden. Renovieren.
Mhm. Ja, Frau Kneißl, es ist wirklich Wahnsinn, was sich da abspielt in Ihrer alten Heimat in Russland. Und man hat so ein wenig das Gefühl, dass die Österreicher in diesen ja wirklich schweren Zeiten, in denen wir über einen möglichen dritten Weltkrieg sprechen, auch der Ukraine-Krieg ist weiterhin bedrohlich für uns in Europa und Ihre alte Heimat sich in der wohl größten Wirtschaftskrise seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges befindet. In dieser Zeit haben die Kommentatoren, die Politiker, die Medienmacher nichts Besseres zu tun, als Ihnen, Frau Kneißl, die Staatsbürgerschaft zu entziehen. Das verwundert doch ein wenig, auch wenn man jetzt mal nach Ihrem Namen googelt, dann überschlagen sich die österreichischen Medien über Ihren Fall und konkret geht es, wie Sie richtig ausgeführt haben, eben über um Ihre Zahlungen, die Sie erhalten. Und natürlich kann man Ihnen das jetzt vorwerfen, aber gleichzeitig muss ja auch die Frage gestellt werden, wovon sollen Sie denn leben? Sollen Sie unter der Brücke leben? Das kann ja wohl nicht der Anspruch sein. Also da wird doch mit zweierlei Maß gemessen, wenn man sich da auch mal andere Honorare anschaut, die in Deutschland gezahlt werden, beispielsweise an den VW-Chef Oliver Blume, der gerade verkündet hat, darüber werden wir auch noch zu sprechen kommen, dass 50.000 Stellen gestrichen werden. Er hat jetzt im vergangenen Jahr ein Salär von 7,6 Millionen Euro kassiert. Da liegen Sie doch noch deutlich drunter, Frau Kneißl. Aber gut, die Kleingeister in Österreich und Deutschland, die sollen uns im heutigen Podcast nicht weiter beschäftigen. Es gibt wichtigere Dinge zu besprechen, die auf dieser Welt geschehen sind. Und wir steigen gleich mal ein mit dem Konflikt, mit dem Krieg in Nahost. Das US-Zentralkommando hat jetzt nämlich am Donnerstag angegeben, veröffentlicht, dass seit Beginn der ersten Angriffe der USA und Israel etwa 6.000 Ziele in Iran getroffen wurden. Über 90 iranische Schiffe sollen außerdem beschädigt oder gar komplett zerstört worden sein, darunter auch 30 Minenleger. Laut einem Pentagon-Briefing haben die ersten 6 Tage des Krieges gegen den Iran die USA mindestens 11,3 Milliarden Dollar gekostet, Tendenz steigend. Ja, und unterdessen kämpft der Iran weiter gegen massive Militärschläge aus Israel und aus den USA. Israel bombardierte in der Nacht vom 7. auf den 8. März mehr als 30 iranische Ölanlage. Die Luftangriffe setzten Ruß, Rauch, Ölpartikel und Schwefelverbindungen frei. Da es während der Angriffe über Teheran regnete, lösten sich die Chemikalien auf. Es bildete sich saurer Regen, den ein starker Wind über Teheran und die weitere Umgebung verteilte. Ja, und unterdessen hat jetzt Iran einen neuen geistlichen Führer. Mojtaba Khamenei ist der neue oberste Führer des Landes. Die Entscheidung wurde am Sonntagabend im staatlichen iranischen Fernsehen bekannt gegeben. Das iranische Volk wurde zur Einheit und zur Treue gegenüber dem neuen geistlichen Führer aufgerufen. Mojtaba Khamenei ist der Sohn des bisherigen Oberhauptes Ayatollah Ali Khamenei, der bekanntermaßen gleich zu Beginn des Krieges bei Angriffen von den USA und Israel getötet worden war. Und US-Präsident Donald Trump hat am Sonntag bekräftigt, dass die USA bei der Auswahl ein Mitspracherecht haben sollten. Er sagte, wenn er nicht unsere Zustimmung erhält, wird er nicht lange im Amt bleiben. Am Donnerstag hatte Trump Mojtaba Khamenei als inakzeptabel bezeichnet. Er hat nun auch die erste offizielle Stellungnahme seit seiner Ernennung abgegeben. Er erklärte, die Straße von Hormuz soll weiterhin geschlossen bleiben. Außerdem hat er ausgeführt, dass alle US-Stützpunkte in der Region sofort geschlossen werden sollen. Andernfalls würden sie angegriffen. Er sagte, wir werden auf jeden Fall vom Feind Entschädigung fordern. Wenn sie sich weigern, werden wir von ihren Vermögenswerten in dem Umfang nehmen, den wir für angemessen halten. Und falls das nicht möglich ist, werden wir eine äquivalente Menge ihres Eigentums zerstören. So hieß es in Khameneis erster Botschaft. Er ist bisher nicht öffentlich aufgetreten, aus Sicherheitsaspekten heraus. Seine Botschaft wurde im iranischen Fernsehen ausgestrahlt. Frau Kneißl, bevor ich mich jetzt in Details verliere, wie blicken Sie jetzt auf diese zweite Woche des Krieges? Wie alarmierend sind die Meldungen und was halten Sie vom neuen geistlichen obersten Führer des Iran, Mojtaba Khamenei?
Ja, der Titel dieser, sagen wir mal, Operation, es ist ein Krieg. Ja. Das alles ist nicht eine Operation, die ohne Kongresszustimmung einfach so vom Zaun gebrochen werden kann, wie das Trump am 28. Februar tat. Der Name nennt sich, ist Epic Fury, also epischer Zorn, Aufregung, epische Empörung. Die amerikanischen Medien sprechen jetzt seit einigen Tagen von Epic Mistake, also epischer Fehler. Und all jene Personen, die uns am 28. Februar oder in der ersten Märzwoche noch erklären wollten, das ist eine Sache von 2-3 Wochen und dann ist die Chose vorbei, die liegen völlig falsch. Wir haben in unserem Podcast gesagt, dass es hat ein großer Krieg begonnen. Es hat ein Krieg begonnen, der weit mehr als regionale Implikationen hat, bekanntermaßen. Teheran in Reaktion auf diesen US-israelisch-amerikanischen Angriff sämtliche Militärbasen in der Region zu attackieren. Es sind 12 Staaten, die mittlerweile in dieses Kriegsgeschehen verwickelt sind. Und vielleicht zur Erinnerung auch der Iran wie auch die Vereinigten Arabischen Emirate beispielsweise oder Katar sind allesamt im BRICS. Ja? Also das ist auch eine gewisse problematische Situation. Mittlerweile hat die iranische Führung auch darauf hingewiesen, wir hätten kein Interesse, mit diesen Staaten jetzt eine offene Konfrontation weiter einzugehen. Wir setzen nur die Radars und anderes militärisches Gerät dort außer Kraft. Es ist natürlich nicht abzustreiten, dass mittlerweile auch alle zivilen Flughäfen, Dubai, Doha, ihre Probleme haben. Es wurden Zehntausende Menschen evakuiert über Saudi-Arabien. Also die regionalen Implikationen sind weit verzweigt, aber das ist alles weit mehr als ein regionaler Krieg. Wir werden vielleicht in einer Folgefrage dann noch über Hormuz sprechen. Ich gehe daher jetzt nicht weiter auf das ein. Ihre Frage war zum neuen Revolutionsführer, also dem Sohn von Ali Khamenei. Ich verwende hier einen Satz, den ich in den ersten Wochen meines Jurastudiums im Jahr 1983 im damaligen Rechtsphilosophie-Vortrag hörte. Der König ist tot, es lebe der König. Wie, le roi est mort, vive le roi. Was bedeutet das juristisch gesprochen? Es bedeutet, der Revolutionsführer wie ein König, wie ein Präsident, ein Kanzler ist nur ein Organhalter. Das Organ als solches besteht fort. Und dieses Konzept Trumps und Netanyahus, die iranische Führung zu enthaupten, ist damit nicht aufgegangen, weil das Organ als solches wurde ja nicht vernichtet, es wurde eine neue Person gewählt. Er wurde wahrscheinlich bei dem Gesamtanschlag, der am 28. Februar erfolgte, wo weite Teile seiner Familie ums Leben kamen, nicht nur sein Vater, auch seine Frau und andere Verwandte. Er wurde dabei verletzt. Er ist bislang öffentlich nicht aufgetreten, weil er offenbar auch an den Beinen und Gesichtsverletzungen davon trug. Es soll, das habe ich gelesen, unternommen worden sein. Netanyahu selbst hat großartig verkündet, auf den Mann würde ich keine Lebensversicherung abschließen. Wir sind hinter ihm her, wir werden ihn eliminieren. Gesetzt im Fall, auch der Sohn von Khamenei wird ermordet. Es wird ein neuer gewählt werden. Und das, was sich im Moment im Iran zeigt, ist, dass die Bevölkerung, ich spreche jetzt wirklich nur aus aller Ferne gesprochen, aber soweit erlaube ich mir, die Iraner ein wenig einzuschätzen. Ich habe in diesem Land 15 Jahre lang immer wieder gearbeitet. Ich sehe die Iraner hier in einem Schulterschluss. Das Regime, das Establishment, wenn man so will, davon leben mehr als 20% der Bevölkerung. Das heißt, 20% stehen wie ein Mann jedenfalls hinter dieser Regierung. Und das ist, würde ich sagen, schon mal mehr als die hinter der Regierung Merz stehen, weil die sind einfach in diesem Establishment fest verankert. Ja. Aber dazu kommen noch einmal all die Iraner, die sagen, wir lassen uns nicht von den USA in Schutt und Asche schießen. Ja. Es führt zu einem Schulterschluss. Und ich habe gestern endlich Nachrichten von zwei Freunden aus Teheran erhalten, mit denen ich seit über 20 Jahren befreundet bin. Und ich war wirklich, ich war vor Freude ebensind. Ja. Sie haben mir nur geschrieben, und zwar folgendes: Alles Gute zum neuen Jahr, Happy New Year. Am 21. März, nächste Woche, ist Nowruz-Fest und das ist der wichtigste Feiertag im Iran. Es ist das Neujahrsfest. Ich habe zwei wunderbare Neujahrsfeste im Iran erlebt. Ich habe mit iranischen Freunden mehrere Neujahrsfeste in Wien gefeiert und weiß, wie schön und wie wichtig diese alten Rituale sind, die vorislamisch sind. Also in der Islamischen Republik Iran ist das wichtigste Fest ein Fest, das eigentlich aus der vorislamischen Zeit stammt. Das ist ein archaisches Fest. Und Zarathustra, vielleicht kennt der eine oder andere das Stück von Richard Strauss, also sprach Zarathustra, basierend auf den Arbeiten von Friedrich Nietzsche. Zarathustra war der wesentliche vorislamische Prophet, der im Iran weiterhin seine Rolle spielt. Und wir sprechen hier von einer Zivilisation, wir sprechen nicht nur von einem sehr alten Nationalstaat, sondern wir sprechen von der iranischen Gesellschaft, die sich aus vielen anderen ethnischen Gruppen zusammensetzt, aber die sich nicht spalten lassen, so sehr man sie auch gerne zersetzen möchte von außen. Und die halten zusammen. Das heißt, sollte der nächste Revolutionsführer auch ermordet werden, wird das nichts an diesem Kriegsziel der USA und der Israelis ändern, den Iran zu enthaupten. Das Organ geht weiter. Und so wie schon der Irakkrieg im Jahr 2003 fatal ausging für die USA, so wird dieser Krieg noch viel fataler ausgehen. Also es ist keine Angelegenheit von ein paar Tagen oder Wochen. Trump tut sich sehr schwer, jetzt den Sieg zu erklären. Manche munkelten ja in den letzten Tagen, naja, ein Szenario wäre, Donald Trump stellt sich hin und declares victory. ist, glaube ich, offensichtlich, wenn sie an der Zapfsäule mittlerweile 40% mehr zahlen als noch vor 2 Wochen, dass hier kein Sieg stattgefunden hat. Sämtliche Mitglieder des US-Establishments wiederholen im Moment den Satz, den ihnen irgendwelche PR-Agenten vorgegeben haben. Small pain for big gain. Das ist der Satz, den man im Moment überall hört. Also ein kleiner Schmerz für einen großen Gewinn. Das ist der Satz, der im Moment in Washington durch alle Behörden läuft, in allen Interviews zu hören ist. Also für wie man hier jetzt den Sieg erklären will, da können Sie noch so gute Marketingfachleute an Bord holen, ist mir nicht ganz klar. In Österreich werden auch gewisse Personen, die sich als die großen geopolitischen Experten gerne präsentieren, dargestellt. Also die meinen allesamt, ein paar Wochen ist das alles geregelt. Ich bezweifle das. Und wer ein wenig historisch denkt und wer sich ansieht, wie die ersten Kriegswochen des Jahres 1914 beispielsweise waren, 1. August 1914, ist Ultimatum von Wien an St. Petersburg. Es ging damals der Erste Weltkrieg los. Das war eine österreichisch-russische Auseinandersetzung im engeren Sinne. Ja, da ging es um die Ermordung des Thronfolgers in Sarajevo, wo die Österreicher meinten, das waren die Russen. Und da ging es um, wer hat welchen Einfluss im Balkan. Das war der Beginn des Ersten Weltkrieges. Wenn Sie die Schlagzeilen der österreichischen Gazetten des Sommers 1914 lesen, dann war dort der Grundtenor: ehe das Laub fällt, sind wir wieder daheim. Also das Ganze ist eine Sache von ein paar Wochen. Wir haben bislang im Persischen Golf wahrscheinlich 10 tote US-Soldaten, vielleicht auch mehr, aber hunderte Verletzte in diesen amerikanischen Basen. Die iranischen Nachrichtendienste haben offenbar auch sehr genaue Informationen, was die CIA-Quartiere anbelangt. Also es wurden auch in Dubais Wohnungen beschossen, wo sich offenbar laut iranischen Aussagen CIA-Beamte aufgehalten haben sollen. Es wird berichtet, dass China den Iran mit so präzisen Informationen versorgt. Ob das zutrifft oder nicht, kann ich nicht einschätzen. Aber was ich einschätzen kann, ist Folgendes. Und damit mache ich jetzt die Schlussrunde in Ihrer ersten Frage zum Iran. Im Gegensatz zu den arabischen Golfstaaten, im Gegensatz zu vielen europäischen Staaten, hat der seit 1979 sanktionierte Iran in diesen 50 Jahren Streitkräfte aufgebaut, die rein iranisch funktionieren. Das heißt, das sind keine Söldner, die angeworben werden aus Pakistan oder Kolumbien, wie beispielsweise im Fall der arabischen Golfstaaten. Das sind jede einzelne Drohne, wo die offenbar so gut sind, dass sie eben auch, dass Russland viel einkauft. Und sie verfügen über Soldaten, die bereit sind, für ihr Land zu fallen. Der iranische Außenminister wurde interviewt vor ein paar Tagen von einem amerikanischen Journalisten mit der Frage, US-Bodentruppen könnten in den Iran einmarschieren. Wie sehen Sie das? Seine kurze Antwort war, let them come, we wait for them. Also sollen sie nur kommen, wir warten auf sie. Und es ist völlig unklar, ob jetzt hier Bodentruppen eingesetzt werden. Die Amerikaner würden gerne die Kurden losschicken. Die Kurden wurden gerade von den Amerikanern in Syrien wie eine heiße Kartoffel fallen gelassen. Die Kurden ließen sich immer wieder durch ein Divide et Impera spalten. Vielleicht diesmal wieder, vielleicht auch nicht. Aber selbst wenn da jetzt ein Kontingent von, sage ich mal, 50.000 Kurden losmarschiert, im Nordiran, das wird nicht reichen. Der Iran hat überlebt einen Zermürbungskrieg gegen den Irak von 1980 bis 1988. Damals wurden französische, italienische, deutsche Chemiewaffen eingesetzt, die Saddam Hussein auf iranische Städte losschoss. Saddam Hussein wurde in den 80er Jahren von der gesamten westlichen Welt unterstützt gegen den Iran. Alle hatten Angst vor dem Export der islamischen Revolution. Die Iraner haben das durchgestanden. Es war ein Städtekrieg, es war ein Tankerkrieg. Die iranische Bevölkerung hat hohe Blutzoll geopfert, aber sie haben das durchgestanden. Und die Iraner werden sehr wohl auch einen Zermürbungskrieg gegen die USA und Israel durchstehen. Wer den nicht durchstehen wird, sind die USA.
Hm. Ja, und wahrscheinlich daran angeschlossen auch die Alliierten, die Verbündeten der USA, die ja ohnehin schon enorm geschwächt sind. Nicht nur die USA stecken in einer Wirtschaftskrise, auch wir hier in Europa befinden uns in einer existenziellen Wirtschaftskrise, wie wir jetzt neben den erhöhten Preisen für Strom und Gas jetzt noch erhöhte Spritpreise auf Dauer tragen sollen. Das ist fraglich, ja, die Schmerzensgrenze. Sie haben vorhin das neue Mantra der US-Administration beschrieben. Also Short-Term Pain for Long-Term Gain, so heißt es dort, glaube ich, ja. Auch das kann man jetzt sehen bei der Pressesprecherin des Weißen Hauses, Caroline Leavitt, die das jetzt in den Pressekonferenzen immer wieder sagt. Da müssen wir jetzt einmal kurz in den sauren Apfel beißen und dann werden die Preise noch niedriger, als sie es vorher waren. So in ungefähr das Narrativ, das da jetzt vorherrscht. Und ja, Frau Kneißl, wir müssen natürlich auch noch über einen für uns in Europa und für die ganze Welt ganz entscheidenden Faktor sprechen, nämlich über die Straße von Hormuz. Seitdem die USA und Israel Luftangriffe auf den Iran fliegen, herrscht in der Straße von Hormuz Ausnahmezustand. Die iranische Revolutionsgarde griff seitdem wiederholt Handelsschiffe an und sie droht, jedes Schiff zu attackieren, das die Meerenge passiert. Für die internationale Handelsschifffahrt gilt die Route mittlerweile als unpassierbar. Ja, während Saudi-Arabien, der Irak und andere arabische Golfstaaten ihre Erdölförderung massiv zurückfahren und jetzt fieberhaft nach Alternativrouten suchen, fließt iranisches Öl aber nahezu ungehindert weiter. Das Analyseunternehmen Kepler, das Tankerbewegungen weltweit verfolgt, beziffert die iranischen Verladungen der vergangenen 6 Tage auf durchschnittlich 2,1 Millionen Barrel täglich. Im Februar lag der Wert noch darunter, nämlich bei rund 2 Millionen Barrel. Teheran setzt dabei auf die sogenannte Schattenflotte, also als alte, häufig von Washington sanktionierte Tanker, die unter gefälschten Flaggen fahren. Ihr Ziel ist fast ausschließlich China. Ja, und US-Präsident Donald Trump versprach jetzt zuletzt immer wieder, die US-Marine einsetzen zu wollen, um Handelsschiffe durch die Meerenge zu führen. Bisher passiert ist noch nichts. Der Marinekommandeur der iranischen Revolutionsgarde, der reagierte jetzt auch mit einer offenen Warnung und hat angekündigt, dass jede US-Flotte von iranischen Raketen und Selbstmorddrohnen gestoppt werden könnte. Und ja, die internationalen strategischen Ölreserven, die könnten jetzt, wenn der Krieg doch länger als 2 oder 3 Wochen dauern sollte gegen Iran und weitere Freigaben bereits im Sommer erschöpft sein. Davor hat jetzt der Präsident des renommierten IFO-Instituts Clemens Furst gewarnt. Wenn wegen des Iran-Kriegs 25% des üblichen Ölangebots nicht mehr verfügbar sei und die Straße von Hormuz geschlossen sei, dann haben wir für 3 Monate strategische Ölreserven weltweit, länger nicht. Ja, Frau Kneißl, wie bedrohlich, wie existenziell ist dieser Kampf um die weltweiten Ölreserven gegenwärtig im Zuge dieses Krieges?
Ja, die Straße von Hormuz wurde in jenem iran-irakischen Krieg in den 1980er Jahren immer wieder geschlossen. Es wurden damals auch Tanker bombardiert, wie jetzt. Wir hatten aber in den 80er Jahren eine völlig andere weltwirtschaftliche Situation. Es war in gewisser Weise noch Antiglobalisierung und es war China noch kein so wichtiger Akteur am weltweiten Energiemarkt. Die Sache war damals etwas anders, aber wir hatten auch in den 80er Jahren wirtschaftliche Probleme. Es gab auch damals eine Rezession. Der Ölpreis begann aber damals zu sinken, weil man Öl andernorts suchte, wie beispielsweise außerhalb der OPEC-Staaten, und die wurden damals immer wichtiger. Aber zu heute gesagt, ist in einer so miteinander tief verwurzelten Weltwirtschaft trotz aller Zersplitterung der Globalisierung, wie beispielsweise mit der Isolierung Russlands, es trifft alle. Und Erdöl ist das Barometer der Weltwirtschaft. Also die wir hatten interessanterweise am 26. Februar, also zwei Tage vor Beginn dieses Krieges, gab es eine große Darstellung der Internationalen Energieagentur IEA, ihres Zeichens Teil der OECD in Paris. Die verkündete am 26. Februar noch, wir haben eine schwache Nachfragesituation, Weltwirtschaft stottert und wir haben ein Überangebot. Also es wurde damals in jener Diagnose daraufhin verwiesen, der Ölpreis würde bei weltweit Durchschnittspreis irgendwo was sich zwischen 50 und 60 Dollar mittel- bis langfristig bewegen. Zwei Tage später begann dieser Krieg. Mittlerweile ist die Straße von Hormuz punktuell gesperrt für Schiffe, die in Richtung USA und andere kriegsführende Staaten gehen, aber nicht für die Volksrepublik China, wie Sie richtig sagen. China ist ein wichtiger Abnehmer des Erdöls aus Iran, aber auch aus Saudi-Arabien. Und wir haben Preissprünge von, die waren zunächst 75 US-Dollar, dann 90, dann fielen sie kurzfristig wieder, als Trump letzte Woche verkündete, alles Palette, wir haben die Dinge im Griff, ich verkünde den Sieg demnächst. Heute, Freitag der 13., sind die Preise bei über 100 US-Dollar pro Fass. Und wenn die Straße von Hormuz langfristig gesperrt bleiben sollte, und es sieht danach aus, weil die Iraner hier die Kontrolle über diese Meerenge haben, sie haben mittlerweile auch Seeminen verlegt, so wie das schon in den 1980er Jahren der Fall war. Die Ankündigung der USA, ihre Tanker dort zu begleiten durch Kampfschiffe, das war nur eine Ankündigung, also da ist nichts passiert. Es brennen derzeit immer wieder Tanker, die werden durch iranische Drohnen angegriffen. Und wie Sie ausgeführt haben, die Öffnung der strategischen Erdölreserve in einigen Staaten, beispielsweise im Fall der USA, die hält für 26 Tage. Die IEA-Reserven, die weltweit verwaltet werden über Erdölkonzerne, die gehen im Schnitt meistens für 60 Tage. Das heißt, so wie Fuhrs es gesagt hat, ja, ich würde nicht mal sagen 3 Monate. Ich tippe auf maximal 2 Monate, meiner Zählung nach, dass diese Reserven halten oder den Markt versorgen können. Diese Einrichtung von Erdölreserven-Stocks war ein Ergebnis der Erdölkrise von 1973. Damals fehlte physisch Öl. Es gab das sogenannte OPEC-Embargo als Antwort auf die Unterstützung der USA für Israel im Krieg 1973. Und damals wurden diese Reserven eingerichtet. Durchschnittsdauer dieser Reserven sind 60 Tage, also Monat hat 30 Tage. Ich würde sagen, die sind in 2 Monaten zu Ende und nicht in 3 Monaten, wenn kein zusätzliches Öl in diese Reserven eingelagert werden kann. Und dann sind wir dort, wo wir letzte Woche bei unserem Podcast auch eine Diskussion führten. Dann ist es nämlich nicht nur mehr jetzt eine Preisfrage, geht der Treibstoff, den Sie an der Zapfsäule tanken, um weitere 30 oder 40% hinauf, sondern dann sind wir dort, wo wir 1973 waren. Vielleicht können sich die älteren Semester, die uns zuhören, noch erinnern. Ich war damals 8 Jahre alt. Ich erinnere mich, es gab keinen Treibstoff. Und die Straßen waren leer und es gab so ein kleines, auf Österreichisch sagt man Picker, ja, also man hatte sozusagen eine Karte im Auto, an welchen Tagen man fahren und an welchen Tagen man nicht fahren durfte. Das hatte einfach mit dem physischen Fehlen von Treibstoff zu tun. Und diese Situation könnte eintreten. Nun haben die USA mittlerweile ein großes Interesse, mit den Iranern zu verhandeln. Es gab auch ein Telefonat zwischen den Präsidenten Trump und Putin, inwieweit hier besprochen wurde über eine Beilegung des Konflikts, das wissen wir nicht, aber es war Thema, der Iran-Krieg natürlich. Die Iraner sagen ihrerseits, kein Grund zum Verhandeln, wir verhandeln nicht. Und ich darf hier anmerken, ich verstehe die iranische Position bis zu einem gewissen Grade, weil wann immer verhandelt wurde, wurden sie beschossen. Und hier ist jegliches Vertrauen gebrochen. Die Art und Weise, wie im Moment iranische Wohnbezirke beschossen werden, wie zivile Ziele in Angriff genommen werden, das sind allesamt schwerste Kriegsverbrechen. Trump hat sich erdreistet zu behaupten, die Iraner hätten selbst diese Mädchenschule am 28. Februar angegriffen mit Tomahawk-Missiles. Die Iraner haben keine Tomahawk-Missiles. Und es deutet alles darauf hin, das sagen zumindest auch US-Quellen, die Amerikaner haben wie so oft mit veralteten Karten gearbeitet. Erinnere daran, dass in Belgrad im Jahr 1999 die chinesische Botschaft von den NATO-Luftbombardements getroffen wurde, weil man eine alte Karte von Belgrad hatte. Und hier werden eben, hier wurde eine Mädchenschule bombardiert auf Basis einer alten Karte, veralteten Karte. Und hier werden täglich schwerste Kriegsverbrechen begangen. Die US-Seite hat auch die Israelis zurückgepfiffen nach diesen schweren Angriffen auf Pipelines und Erdöllager in Teheran, die zu diesen schweren zu dieser schweren Umweltkatastrophe und diesem schwarzen Regen führte. Trump hat gesagt, zerstört nicht die Infrastruktur, die Energieinfrastruktur, die wollen wir ja danach übernehmen, ja. Also auf dieser unappetitlich surrealen Ebene spielt sich auch die Auseinandersetzung zwischen den Israelis und den Amerikanern ab. Die Israelis wollen vielleicht auch den Iran zu Gaza machen, wir wissen es nicht. Sie sind gerade dabei, den Libanon zu Gaza zu machen und keiner stoppt sie. Aber die USA hätten ganz gerne eine funktionierende iranische Infrastruktur, um dann vielleicht wie im Falle Venezuelas dort die Geschicke zu übernehmen. Der Iran ist nicht Venezuela. Der Iran ist nicht der Irak im Jahr 2003. Und dafür zahlten die USA schon einen sehr hohen Preis. Nur damals, zur Erinnerung, gab es eine Allianz. Die Amerikaner marschierten im Verbund mit den Briten, mit den Polen, mit den Ungarn, mit den Tschechen. Alle marschierten in Richtung Irak, um den bösen Saddam Hussein durch eine pro-amerikanische Regierung zu ersetzen. Zu der kam es nie. Der Irak hat das alles überlebt. Und der Iran wird das überleben. Wir wissen aber nicht, in welchem Umfang es in Europa, in den USA zu größeren Verwerfungen kommen kann. In Europa ist, wie Sie richtig sagen, die größte Wirtschaftskrise aller Zeiten mit aller Wucht schlägt um sich. Die Menschen wissen nicht mehr, wie sie ihre Energierechnungen begleichen sollen. Firmen sperren zu, Arbeitsplätze werden gestrichen, vor allem in der Automobilindustrie. Das bedeutet, Steuerzahler fallen weg. Menschen, die ihre Arbeit verloren haben, müssen von der öffentlichen Hand finanziert werden. Und das ist diese Situation. Das heißt, aus Epic Fury, wie diese Operation unter Anführungszeichen am 28. Februar sich nannte, wurde Epic Mistake, epischer Fehler. Und selbst gesetzt im Fall, in ein paar Wochen ließe sich die Dinge wieder in irgendeiner Weise stabilisieren. Sämtliche Chefs der dortigen Energiekonzerne sagen, wir brauchen Wochen oder Monate, um die Produktion wieder hochzufahren. Das heißt, so oder so fehlen die Ressourcen. Und mittlerweile ist ja das Unheil schon angerichtet, weil Firmen, die jetzt zusperren, die sperren so schnell nicht wieder auf.
Mhm. Ja, und Europa hat jetzt auch geschlossen, mehr oder weniger reagiert auf diese sich anbahnende Krise. die sich vor allen Dingen im Erdölsektor befindet. Angesichts dieser Eskalation haben jetzt die Regierung in Serbien und Ungarn beschlossen, die Exporte von Öl und von Kraftstoff komplett einzustellen. Laut einer Erklärung des serbischen Energieministeriums bleibt das Verbot, das unter anderem Diesel und Benzin betrifft, bis zum 19. März in Kraft. Damit strebt die Regierung in Belgrad an, den Binnenmarkt vor Defizit und Preissprung aufgrund globaler Störungen zu schützen. Und ja, auch Ungarn stellt die Ausfuhren von Rohöl, Benzin und Diesel ein. Das wurde vom Wirtschaftsministerium diese Woche mitgeteilt. Außerdem hat Ungarn die Ölreserven des Landes für 45 Tage freigegeben und hat eine Obergrenze für Benzin- und Dieselpreise eingeführt. In Ungarn kostet der Liter Benzin maximal 1,51 € und Diesel 1,57 €. Und auch in Deutschland hat man auf die Krise reagiert. Am Mittwoch hat die Bundesregierung wichtige Maßnahmen zur Energiesicherheit beschlossen. Wirtschaftsministerin Katharina Reiche hat am Mittwoch mitgeteilt, dass die internationale Energieagentur, von der Sie gerade auch schon gesprochen haben, ihre Mitgliedstaaten um insgesamt 400 Millionen Barrel gebeten hat. Das ist die größte Freigabe in ihrer Geschichte. Zusätzlich hat die Wirtschaftsministerin angekündigt, dass Tankstellen künftig nur noch einmal täglich ihre Kraftstoffpreise erhöhen dürfen, während Preissenkungen jederzeit möglich bleiben. Ja, Frau Kneißl, wie schätzen Sie da die Reaktion dieser europäischen Staaten ein? Ich habe jetzt nur exemplarisch mal ein paar ausgeführt. Es gab auch Reaktionen in Kroatien, wo es zu einem Preisdeckel gekommen ist, und viele weitere Länder, die immer ähnlich reagiert haben. Halten Sie das für eine rationale, für eine wichtige Reaktion, für wichtige Maßnahmen, oder glauben Sie, die werden am Ziel vorbeiführen? Wie schätzen Sie das ein?
Ich darf hier ein OPEC-Argument aufgreifen, das vielleicht einige unserer Zuhörer kennen und vielleicht interessant ist. Sie zahlen an der Zapfsäule für was immer Sie tanken, welchen Treibstoff, beispielsweise in einem Land wie Deutschland, Österreich, rund 60% Steuern. Das heißt, der Anteil des Preises des Rohöles, ob jetzt im Diesel oder im Benzin, ist ein geringer. Der hohe Anteil ist ein steuerlicher. Und da geht es um Mineralölsteuern, da geht es um diverse Umweltsteuern, die in den letzten Jahren aufgesetzt wurden. Aber da geht es vor allem auch um die gute alte Umsatzsteuer. Das heißt, wann immer der Endpreis steigt, steigt proportional ja auch die Umsatzsteuereinnahme. Und der Fiskus könnte nicht überleben ohne diese Umsatzsteuereinnahmen aus dem Treibstoffsektor. Das heißt, wollte man hier jetzt wirklich sinnvoll die Konsumenten entlasten, müsste man meines Erachtens an der Steuerschraube drehen und sagen, wir reduzieren beispielsweise jetzt den Mineralölsteuersatz und den Umsatzsteuersatz um XY, damit die Konsumenten nicht so tief in die Tasche greifen müssen. Aber das wird sicherlich nicht bis passieren, weil man ohne diese Steuereinnahmen wahrscheinlich als Haushalt in Deutschland, als budgetärer Haushalt, nicht überleben könnte.
Hm. Ja, so sieht's aus. In Deutschland ist natürlich der Aufschrei groß, wenn man in die Nachbarländer schaut, nach Tschechien, nach Polen, aber auch nach Österreich. Da sind die Preise an den Zapfsäulen doch noch wesentlich geringer. Hier haben wir Preise mittlerweile weit über 2 €, und da ist natürlich die Frage, wie das zu rechtfertigen ist, zumal wir ja Ölreserven haben und die Preise noch nicht mit einer Knappheit rechtfertigt werden können und daher wahrscheinlich als eine Selbstbereicherung der Mineralölkonzerne einzuschätzen ist. Und ja, Frau Kneißl, ich möchte mit Ihnen auch zum Abschluss noch auf ein doch sehr spannenden Fall zu sprechen kommen, den ich zu Beginn schon kurz angesprochen habe. In Ungarn sind nämlich vergangene Woche zwei gepanzerte Geldtransporter festgesetzt worden, die Bargeld und Bankmetalle aus Österreich in die Ukraine transportieren sollten. Nach Angaben der Bank begleiteten 7 Mitarbeiter eines Inkasso-Teams die Lieferung, die im Rahmen einer Vereinbarung mit der Raiffeisenbank transportiert worden sei. Nach Angaben der Behörde sollen beide Fahrzeuge Bargeld und Edelmetalle aus Österreich in die Ukraine transportiert haben. Insgesamt handelt es sich dabei um etwa 40 Millionen US-Dollar, 35 Millionen Euro sowie 9 Kilogramm Gold. Ungarns Außenminister Peter Szijjártó zufolge werde man so lange gründliche Untersuchungen durchführen, bis Kiew klare Erklärungen über die Herkunft und den Verwendungszweck der Gelder liefert. Via Twitter X erklärte er außerdem, dass die Geldlieferung von einem ehemaligen General des ukrainischen Geheimdienstes begleitet wurde. Und auch der ukrainische Außenminister hat jetzt im Gegenzug Budapest vorgeworfen, in diesem Zusammenhang eine Erpressungskampagne und eine Geiselnahme durchzuführen. Er sagte, wir werden dieses Banditentum des Staates nicht tolerieren und hat angekündigt, dass man an der Festsetzung beteiligter Personen zur Rechenschaft ziehen werde. Man behalte sich außerdem vor, geeignete Maßnahmen zu ergreifen, einschließlich der Verhängung von Sanktionen und anderen restriktiven Schritten. Das Ganze findet auch statt im Zuge der vorstehenden Wahlen in Ungarn, die dort am, 12. April stattfinden. Dort ist davon gegenwärtig noch auszugehen, dass Viktor Orban wiedergewählt wird. Es läuft dort im Land auch eine große Kampagne gegenwärtig, bei der auf Plakatwerbungen immer wieder auch Bilder von Zelensky zu sehen sind. Frau Kneißl, vielleicht zum Abschluss, wie blicken Sie da auf diese bevorstehenden Wahlen in Ungarn und wie schätzen Sie diesen merkwürdigen Fall ein, bei dem mehrere Millionen Gelder wohl in die Ukraine verschleppt worden sein sollen? Wie ist das einzuschätzen? Was sind da Ihre Gedanken?
Wenig bis nichts darüber zu lesen in den österreichischen Medien. Also wie Sie eingangs ausgeführt haben, die Schlagzeilen nach Karin Kneißl mit dem Staatsbürgerschaftsentzugsverfahren. Es ist aber so gut wie keine Berichterstattung über diesen Geldtransporter aus der Raiffeisenbank international im Zentrum Wiens in Richtung Ungarn. Ich schließe aus den Ausführungen der ungarischen Regierung, dass es sich hierbei nicht um den ersten Geldtransport handelte, sondern man diesen sozusagen verfolgte und daher dann in Ungarn festsetzte. Es müssen derartige Geldtransporte aus Österreich bereits in der Vergangenheit immer wieder stattgefunden haben. Woher kommt das Geld? Die ungarische Regierung sagt, das ist Kriegsmafia. Wie ist dieses Geld nach Österreich gekommen? Da stellt sich die große Frage. Ich kann die nicht beantworten, aber diese Frage wird in Österreich auch nicht gestellt. Faktum ist, dass sich eine ganze Reihe von Oligarchen in Österreich, ukrainische Oligarchen in Österreich aufhalten, dass diese Personen vielleicht auch derartige Bargeldsummen mit ihren Privatautos nach Österreich verbracht haben könnten. Aber diese Fragen werden in Österreich nicht aufgebracht, diese Fragen werden nicht untersucht. Wir wissen, was die Bargeldobergrenzen sind, die man als Bürger abheben kann, mit denen man sich über eine Grenze innerhalb der EU bewegen darf. Die enden bei 10.000 Euro, aber nicht 35 Millionen Euro plus 40 Millionen Dollar und all das andere, was Sie genannt haben. Mittlerweile gibt es auch strafrechtliche Höchstmengen, wie viel physisches Gold man mit sich führen darf. Premierminister Orban sagt, das ist einerseits Kriegsmafia-Geld, aber auch, das könnte auch Geld sein, das war eine der Aussagen der ungarischen Regierung, das von der Europäischen Kommission verwendet werden könnte, um damit die ungarische Opposition zu finanzieren. damit ein schmutziger Wahlkampf gegen die Fidesz-Partei von Orban zugunsten der Opposition ausgeht. Aber das sind alles Hypothesen. Also wir wissen nicht, ging dieses Geld jetzt entweder in die Ukraine weiter, um dort was auch immer zu finanzieren, oder sollte dieses Geld beispielsweise für den ungarischen Wahlkampf, für die Opposition verwendet werden. Mafia-Geld ist der Titel, der hier immer wieder fällt. Und dieser Fall wirft wirklich viele, viele Fragen auf. Und die Hauptfrage ist, wie kam dieses Geld nach Österreich und wie rechtfertigt sich die Raiffeisenbank international hier? Aber da gibt es keine Berichte, null. Und gibt es auch keine parlamentarischen Anfragen oder sonstige Debatten. Das, was hier vielleicht noch kurz zu sagen ist, ist ein weiteres äußerst brutales Nebenspiel in dem Ganzen. Aufgrund der Festsetzung des Geldtransporters hat Selenskyj mit wildesten Aussagen auf Orban reagiert. Ich kann das jetzt nur so zusammenfassen. Wenn man ihn im Original hört, dann stockt einem vielleicht das Blut. Das erinnert an einen schlechten Mafia-Film. Er hat so ungefähr gesagt, wir wissen, wo Orban sein Bier trinkt, wir wissen, wo Orban sich aufhält, wir wissen, wo seine Familie und seine 5 Kinder sind, und wir werden unsere Leute ansetzen, um in ihrer eigenen Sprache mit ihm umzugehen. Das so ungefähr sind die Zitate von Selenskyj. Also wir haben es hier mit Mafiasprache zu tun, Mafiageld für Mafia, und Orban wird sozusagen von Selenskyj zum Abschuss freigegeben durch die Ukrainer. Das ist die Reaktion. Ich fürchte, dass die nächsten 4 Wochen in Ungarn sich noch sehr brutal darstellen könnten. Ich kenne Ungarn recht gut. Ich spreche ein wenig Ungarisch. Ich habe mich Anfang der 90er Jahre oft und gerne in Ungarn aufgehalten. Ich war dort viel reiten. Anfang der 1990er Jahre hatten wir in Budapest und in anderen ungarischen Städten regelrechte Straßenkämpfe zwischen diversen Angehörigen des organisierten Verbrechens. Es gab auch damals eine ukrainische Mafia, es gab eine russische Mafia, es gab eine vietnamesische Mafia. Die haben sich Gefechte auf den Straßen geliefert, wie im Chicago der 1920er, 30er Jahre. Als Orban das erste Mal Premierminister wurde, hat er diesen organisierten Verbrechen ein Ende gesetzt. Es ist nicht ganz so auszuschließen, dass die Nachfolger dieser Mafiosi vielleicht noch eine Rechnung offen haben. Aber ich will hier jetzt nicht ein Menetikel an die Wand malen. Nur das, was sich gerade zwischen Budapest und Kiew abspielt, ist hochgradig brisant. Das ist nicht nur dieser österreichische Bargeld- und Goldtransport, sondern das ist auch die Frage der Ölversorgung über die sogenannte Druzhba-Pipeline, Druzhba-Freundschaft. Das ist eine aus Sowjetzeiten stammende Pipeline, die wesentliche Achse war zwischen der Sowjetunion und Mitteleuropa, an der viele ukrainische Oligarchen viel Geld über Transitgebühren verdienten, die 2006, 2009 schon mal geschlossen wurde. Und die wird im Moment von der ukrainischen Seite, wird hier behauptet, das seien Reparaturarbeiten im Gange, deswegen kann kein Öl an Ungarn geliefert werden. Die ungarische Seite behauptet, das sei Lug und Trug. Wir pochen auf unsere Ölversorgung. Wir haben also im Moment, ich würde sagen, 3 schwere Schauplätze, die mitten in Mitteleuropa noch explodieren könnten. Das ist dieser Konflikt um die Öllieferungen über Druzhba an Ungarn und die Slowakei. Das ist dieser österreichische Geldtransporter, von dem wir nicht wissen, woher dieses Mafia-Geld, wie das nach Österreich gelangt ist, wie das von der Raiffeisenbank weitergegeben wurde. Und das dritte ist die Einmischung in den ungarischen Wahlkampf, plus diesen Verbalausritten Selenskyj und anderer ukrainischer hochrangiger Stellen gegen die Person Orbans und andere ungarische Regierungsmitglieder. Also wenn wir uns vor Augen halten, dass am 28. Februar der iranische, er ist nicht Staatschef, aber ist der höchstrangige im Iran, der Ali Khamenei, der Ermordete, dass der sozusagen vernichtet wurde. Wenn wir uns vor Augen halten, dass am 3. Januar dieses Jahres der amtierende Präsident Venezuelas entführt wurde mit seiner Frau, dann ist in meinen Augen im Moment gar nichts mehr auszuschließen. Gar nichts mehr.
Frau Kneißl, dem kann ich nur beipflichten. Wir leben wirklich in verrückten historischen Zeiten, in denen man nicht mehr weiß, was am nächsten Tag geschehen wird. Aber dafür sind wir ja da, um am Ende des Tages ein wenig Licht ins Dunkel der weltweiten Geschehnisse zu bringen. Frau Kneißl, ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen für die wie immer sehr spannende, die sehr spannenden und kompetenten Ausführungen Ihrerseits. Und ja, jetzt wünsche ich Ihnen noch ein schönes, hoffentlich freundliches Wochenende in Russland, im kleinen russischen Dorf, und freue mich, wenn wir uns dann nächste Woche wieder zusammenfinden und die Geschehnisse der Welt genauer unter die Lupe nehmen.
Vielen Dank, lieber Flavio, von Witzleben. Auch Ihnen und Ihrer Familie ein hoffentlich friedliches, frühlingshaftes Wochenende. Und all unseren Gästen, Zuhörern ein herzliches Dankeschön für Ihr Interesse an unserer Arbeit. Und möge der 15. März, der mythologisch gesehen immer wieder seine Rolle spielte in der Geschichte, ein friedlicher sein. Das wünsche ich uns allen.
Ja, das wünsche ich auch Ihnen, liebe Zuhörer. Vielen Dank, dass Sie auch wieder hier mit dabei waren bei einer weiteren Folge von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Ciao.
Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik.